HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, guten Abend. Man hört wenig aus Cabo Delgado in Nordmosambik. Dabei spielt sich dort gerade eine der größten Krisen des afrikanischen Kontinents ab. Mehr als eine halbe Million Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Terror. Das ist jeder Fünfte. Seit 3 Jahren überfallen militante Islamisten Dörfer und Städte. Sie wollen ein Kalifat errichten, die Scharia einführen und die Regierungspartei Frelimo im Norden Mosambiks entmachten. Inzwischen, so berichten Augenzeugen, sind ganze Distrikte menschenleer. Die Regierung und ihre Armee erscheinen nahezu machtlos. Doch die Welt erfährt davon kaum etwas, denn ausländische Reporterinnen und Reporter dürfen nicht ins Land. Mein Kollege Stefan Ehlert lebt in Maputo, der Hauptstadt von Mosambik. Als einer von wenigen Journalisten konnte er in Cabo Delgado mit Geflüchteten, Helferinnen und Helfern sprechen.
Sanft brechen sich die Wellen am Strand von Pakitikete in Pemba. Im Schatten einer großen Plastikplane sitzen und liegen rund 100 Menschen am Boden. Sie leben hier, warten, ob Verwandte sie aufnehmen können oder ob die Regierung sie in eines der großen Camps verfrachtet, außerhalb der Stadt. Auf einem Baumstamm im Sand sitzt ein würdevoll wirkender Herr mit Hut und Hemd und deutet zu seinen Füßen. Dort schlafe er. Vor 2 Wochen ist der 71-jährige Musa Akindu Shmuabe mit seiner Frau in Pemba angekommen. Die Geschichte seiner Flucht ist typisch für das, was so vielen widerfahren ist. Sie mussten nicht ein- oder zweimal, sondern oft auch 3-mal aufbrechen ins Ungewisse.
Erst sind wir von unserem Dorf Mukuyu im Distrikt Makomia nach Musimba geflüchtet. Von dort dann auf eine der Inseln. Und dann hierher mit dem Boot.
Musimba steht für Mocimboa da Praia. Das ist eine wichtige Küstenstadt, die im Oktober 2017 von den Islamisten als erste angegriffen wurde. Heute bietet sie niemandem mehr eine sichere Zuflucht. Eine Odyssee wurde es für den alten Bauern über hunderte Kilometer. Zu Fuß, mit Minibus, per Boot. Herr Doshmuabe sagt auch, er habe in diesem Krieg 2 seiner Kinder verloren und einen Schwiegersohn. Doch bevor wir darüber sprechen können, müssen wir das Interview abbrechen, weil sich die umstehenden Zuhörer aufregen. Auch sie wollen ihre Geschichte erzählen, ein Detail ergänzen oder eine Angabe korrigieren. Alle wollen ihr Leid klagen, denn kaum jemand unter den Geflüchteten ist je wirklich befragt worden nach dem, was er oder sie gesehen haben. Niemand ermittelt, niemand nimmt Zeugenaussagen auf. Niemand stellt den überlebenden Opfern dieses Bürgerkrieges Wiedergutmachung, Gerechtigkeit oder auch nur die Suche nach der Wahrheit in Aussicht. Mit dem nackten Leben davongekommen zu sein, das muss offenbar reichen. Noch heute kommt nahezu jeden Tag ein Boot an mit Geflüchteten. Im Oktober landeten sogar mehr als 1000 Menschen täglich in Pemba an. 40 bis 50 große Fischerboote jeden Tag. 3 bis 4 Tage waren manche Menschen unterwegs gewesen und komplett dehydriert, als sie den Strand erreichten. Sogar Babys wurden an Bord der überfüllten Segelboote geboren. Washkinyo King gehört zu einer Bürgerinitiative in Pemba, die damals Essen und Wasser heranschaffte und die sich bis heute in dem überfüllten Viertel von Pakitikete um die Gestrandeten kümmert.
Nos dias mais críticos havia muito desembarque de pessoas.
An den kritischen Tagen waren es sehr viele Menschen, die zur selben Zeit ankamen. Das hatte eine verheerende Auswirkung auf die Bevölkerung von Pemba und vor allem in den armen Vierteln. Denn die Stadt war überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass so viele Leute auf einmal ankommen.
Bis heute hat die Provinzhauptstadt die Folgen nicht bewältigt, auf die sie sich durchaus hätte vorbereiten können. Denn der Konflikt in Cabo Delgado schwelt schon seit mehr als 3 Jahren. Er ist seit dem Frühjahr eskaliert. Aus einzelnen Attacken wurden systematische Angriffe. Aus Hinterhalten wurde ein Eroberungsfeldzug, dem die Armee bislang wenig entgegenzusetzen hatte. Ein Teil der Provinz ist inzwischen in den Händen der Islamisten. Die Bevölkerung nennt sie Al-Shabaab, die Jugend. So wie in Somalia. Aber über Verbindungen der Gruppe bis nach Somalia ist wenig bekannt. Dass sie sich zum sogenannten Islamischen Staat bekennt, das heißt nicht, dass sie dazugehört. Und dass der Islamische Staat seinerseits wiederholt die Verantwortung für Verbrechen der Islamisten in Cabo Delgado übernimmt, ist vor allem Propaganda. Auszuschließen ist es nicht, dass es einen personellen Austausch, Training, Schulung, Bewaffnung oder Finanzierung geben könnte. Aber bislang deutet vieles darauf hin, dass lokale Gruppen und lokale Anführer für die Krise in Cabo Delgado verantwortlich sind. Die Folgen sind in jedem Fall verheerend, sagt die Landesdirektorin des Welternährungsprogramms WFP, Antonella D'Aprile. Sie geht von rund 500.000 Geflüchteten aus, die ihre Organisation versorgen müsse, jeder fünfte in der Provinz. Hinzu kommen diejenigen in Cabo Delgado, die im Jahr 2019 durch den Zyklon Kenneth alles verloren.
Mit das Wichtigste ist wohl, ihre Zuhörer daran zu erinnern, dass dies ohnehin schon eine reichlich vernachlässigte Region von Mosambik ist, was die sozialen und ökonomischen Herausforderungen für die Entwicklung betrifft. Wenn wir das kombinieren mit einem Konflikt, der in den letzten Monaten immer intensiver geworden ist, und mit der Covid-19-Pandemie, dann ist hier die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung auf eine echte Probe gestellt worden. Ich würde auch gern auf die Isolation der Gegend hinweisen, weil die Infrastruktur fehlt, und auf die drohende Regenzeit, die in normalen Jahren die Provinz vom Rest des Landes abschneidet.
Sprich, Cabo Delgado erlebt drei Krisen zur selben Zeit. Erstens, die Provinz hat sich vom Zyklon Kenneth noch nicht erholt. Zweitens, die Corona-Pandemie verschlechtert die Lage. Und drittens müssen nun 500.000 Menschen versorgt werden, verteilt auf viele Camps, obwohl matschige Pisten und die Sicherheitslage das oft genug unmöglich machen. Die Bevölkerung von Pemba allein wuchs zeitweilig um 100.000 Menschen. Oberflächlich betrachtet ist in der hügeligen Hafenstadt von der Krise nicht viel zu bemerken. Das Panorama von tropischen Palmenstränden prägt das Bild. Ein erhöhtes Aufgebot an Sicherheitskräften ist zumindest nicht sichtbar. Geländewagen der UN-Organisationen und anderer Helfer dominieren das Straßenbild. Aber bis an den Strand von Paquitiquete dringen die Toyota Land Cruiser nicht vor. Die Sandwege dahin sind zu eng geworden, weil die Leute die Zäune ihrer Grundstücke nach außen verschoben haben. Wo früher 3 oder 6 Menschen lebten, sind es jetzt 40 oder 50, berichtet der Aktivist Vasquinho King. Er wurde hier geboren und kennt jedes Haus.
Die hygienischen Bedingungen sind ziemlich armselig und verkraften diese Belastung nicht. Schlafraum, Küche, Bad sind völlig überfüllt, abseits jeder Normalität. Und so müssen die Leute sogar den Strand benutzen, um ihren menschlichen Bedürfnissen nachzukommen.
Tatsächlich sind die Grundstücke so überfüllt, dass viele Bewohner auch zum Schlafen an den verdreckten Strand ausweichen und sich dort in den Sand legen, eingewickelt in ein Capulana-Stofftuch, das die Mücken fernhalten soll. Wie soll jemand unter solchen Umständen mit einem Trauma fertig werden, wie es die 30-jährige Ancha Omar erlebt hat? Hochschwanger mit ihrem 6. Kind sitzt sie vor einem nicht besonders großen ebenerdigen Bau, 2 Hütten aus rohen Steinen. Die muss sie sich mit 43 Angehörigen teilen. Ancha Omar ist vor circa 4 Wochen aus Mukujo weggelaufen, ohne einen Medikal in der Tasche. Noch heute steht sie sichtbar unter Schock, fängt dann aber von sich aus an zu erzählen.
Ich schlafe hier im Hof, ohne Matratze und ohne Moskitonetz. Die Kinder haben keine Kleidung. Was sie anhaben, waschen wir manchmal. Und dann müssen sie die Sachen direkt wieder anziehen. Warum wir geflohen sind? Aus Angst vor dem Krieg. Der hat auch unser Dorf erreicht. Ich konnte nichts mitnehmen.
Die junge Mutter hat Schlimmes erlebt. Doch auch sie wurde noch nie danach befragt, ob sie vielleicht einen Angreifer erkannt hat oder was genau in ihrer Nachbarschaft vorgefallen ist.
Die Köpfe von einigen der Enthaupteten haben sie in Töpfe gelegt und auf die Straße geworfen.
Der 25. Juni ist ein wichtiger Tag in Mosambik, der Tag der Unabhängigkeit. Doch ob das Flüchtlingslager mit dem Namen 25 de Junho dem Stolz der Nation Ehre macht, immerhin sind hier zwischen den zerrupften Grashütten schon leichte Ansätze wirtschaftlicher Aktivität zu sehen und zu hören. Aus dem Lautsprecher eines kleinen Kiosks plärrt Musik, Seife gibt's dort zu kaufen, Zwiebeln, Batterien und Suppenpulver. Das Lager ist mit geschätzt 9.000 Bewohnern eines der größten derzeit und liegt etwa 60 Kilometer von Pemba entfernt. Bei Regen dürfte die Anfahrt beschwerlich sein, aber die Geländewagen von Ärzte ohne Grenzen, kurz MSF, Sie erreichen das Camp binnen einer Stunde. Mit zwei mobilen Behandlungszentren im Distrikt Métouges unterstützen die Médicos Sans Frontières die Bemühungen der lokalen Gesundheitsbehörden. Sie hatten sich auf den Ansturm vorbereitet, berichtet der MSF-Programmkoordinator Joachim Guinard. 200 Behandlungen pro Klinik am Tag seien keine Ausnahme gewesen, sagt er. Er bestätigt, dass in einem Nachbardistrikt schon die Cholera ausgebrochen sei. Aber auch eine hohe HIV-Rate und andere Erkrankungen bedrohten das Leben der völlig erschöpften Flüchtlinge.
In den ersten Tagen hatten wir einen sehr hohen Prozentsatz von Kindern beispielsweise, die positiv auf Malaria getestet wurden. 80% von ihnen.
Die Malaria-Gefahr bleibt hoch, denn in den tausenden Grashütten des Camps gibt es noch keine Moskitonetze. Das Camp 25 de Junio steht auch nach 3 Monaten noch vor großen Herausforderungen. Joachim Guinard von MSF und sein Team haben in der Zeit eine Art psychische Betreuung für Traumaopfer vorbereitet. Vergangene Woche begann die Equipa de Saúde Mental, das Team für die psychische Gesundheit, mit der Arbeit. Die zumeist gruppentherapeutischen Sitzungen dürfen natürlich nicht fürs Radio mitgeschnitten werden, sind aber sehr eindrucksvoll. Der MSF-Psychologe Adamo Armando und 2 Kolleginnen sitzen inmitten einer Gruppe von vielleicht 15 Männern im Schatten unter einem Baum. Die Männer kommen über den Verlust von Angehörigen ihres Landes und auch ihres Stolzes nicht hinweg und viele mussten Schreckliches mit ansehen. Armando rät ihnen, zusammenzuhalten, miteinander zu reden, sich gegenseitig zu unterstützen und aktiv zu sein, so wie andere im Camp. Fischreusen flechten, einen Verkaufsstand eröffnen, Hütten bauen, Transporte erledigen. Doch viele Menschen, weiß Armando, kann er mit guten Ratschlägen allein nicht retten.
Also manche Leute sind extrem traumatisiert. Sie mussten die Enthauptung von Angehörigen miterleben. Das sind Patienten, die wollen nicht mehr essen, die sind hochgradig deprimiert und haben an nichts mehr Interesse im Leben. Sie ziehen es vor, nicht mehr zu leben. Einige verweisen wir ans Gesundheitszentrum, weil sie nicht nur Psychotherapie benötigen, sondern Psychopharmaka, Tabletten.
Antidepressiva und vergleichbare Psychopharmaka, sagt Adamo Armando, gebe es allerdings im ganzen Distrikt nicht mehr. Für die Kinder haben er und sein Team nun Gruppenspiele und gemeinsames Singen organisiert, um Vertrauen aufzubauen und die Türen zu den kleinen Herzen wieder zu öffnen.
Die Aggression und das Auftreten der Kinder zeigen uns, was sie durchgemacht haben. Große Aggression, große Einsamkeit. All das ist mit ihrer Situation verbunden. Aber wenn sie dann mal in einem Moment heiter sind, dann freuen wir uns, dann zeigt das. Die Kinder sind dabei, das zu überwinden und widerstandsfähiger zu werden.
Wissen Sie, sagt einer der Geflüchteten, Manuel Geraldo Antonio, wir müssen kuschen wie die Hühner. Wenn jemand sagt, husch, husch, dann müssen wir laufen. Wir leben hier wie die Hühner. Antonio ist 57 Jahre alt, er war nie auf Hilfe angewiesen. Aber ob er mit seinen kräftigen Armen je wieder die Familie durchbringen kann, daheim auf seinem Acker, das weiß er nicht. Die Armee hat inzwischen versichert, sie habe zumindest den Distrikt Kisanga zurückerobert und die Leute könnten bald heimkehren. Es lässt sich nur schwer jemand finden, der daran glaubt. Zu den meistgehörten Fürsprechern der Opfer dieser Krise gehört der Bischof von Pemba, Luis Fernando Lisboa. In seiner Residenz auf dem Hügel hoch oben über Pemba, gleich neben dem Sitz des Gouverneurs, hat er in der vergangenen Woche besorgte Bischöfe aus Südafrika empfangen. Die ganze Welt bangt, dass aus dem Gemetzel in Cabo Delgado eine regionale Krise erwachsen könnte. Lisboa lobt die Solidarität der Menschen in Cabo Delgado und in ganz Mosambik mit den Vertriebenen. Aber das Land benötige mehr Hilfe von außen, um mit der Krise fertig zu werden.
Sehen Sie, wir begrüßen, dass unsere Regierung sagt, sie ziele auf Unterstützung von außen ab bei der Ausbildung unseres Militärs, auch auf logistische Hilfe für unsere Verteidigungskräfte und Hilfe für die Menschen. Das ist es, was wir im Moment am meisten benötigen.
Es gibt auch Vorschläge, die Regierung möge mit den Insurgentisch verhandeln, mit den Aufständischen, wie sie offiziell heißen. So wie vor 30 Jahren im Bürgerkrieg mit der oppositionellen RENAMO. Das Problem? Keiner weiß, mit wem er da reden müsste. Nordmosambiks Islamisten haben zwar 500.000 Menschen zur Flucht gezwungen, aber wer sie anführt, ist unbekannt.
Wie Blätter im Wind über die Flüchtlingskrise in Cabo Delgado in Nordmosambik berichtete unser Reporter Stefan Ehlert. Diese Sendung finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek und bei uns auf der Internetseite hrinforadio.de. Ich bin Liane Stahl.